Kunst ist für mich mein Leben. Und ich finde, Kunst ist etwas, was die Menschen zum Nachdenken bringen kann, aber auch große Freude vermitteln kann und Begeisterung.
Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
Er zählt heute zu den erfolgreichsten und bekanntesten internationalen Gegenwartskünstlern. In seiner Arbeit werden die Grenzen von Skulptur, Performance, Fotografie oder Gemälde neu ausgelotet. Ebenso definiert er Statik und Bewegung innerhalb eines Kunstwerks neu.
Der Österreicher Erwin Wurm kippt die gewohnte Wahrnehmung unserer Realität und eröffnet mit seinen Arbeiten neue Perspektiven.
Zum Beispiel, was passiert, wenn ich die Schwerkraft missachte? Was, wenn Häuser zu schmelzen beginnen oder durch performative Interventionen gequetscht werden? Wie verhalten sich Körper und Räume, wenn darin auch Absurdes und Paradoxes existiert?
Zu seinem 70er hat die Wiener Albertina Modern dem Kunststar eine umfassende Retrospektive gewidmet. Wir haben ihn für unseren Podcast zum Gespräch getroffen. Hallo und viel Vergnügen wünschen Sascha Worrich und Andreas Maucher.
Ich bin in Graz aufgewachsen, in der Wilhelm-Rabe-Gasse. Das gibt so Buwox-Wohnhäuser. Mein Vater war Kriminalbeamter und da haben wir so eine Wohnung gehabt. Und in dem Haus, wo ich da aufgewachsen bin, mit meiner Schwester, gab es, glaube ich, ich nehme mal so an, so 20 Wohnungen insgesamt. Und von diesem Häuserblock, von diesem Haus sind 3 Leute Künstler geworden. Also ich nehme an, dass ein Komet drüber geflogen und hat runtergestrahlt und darum mussten wir alle Künstler werden.
Aber gab es in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend vielleicht so, weiß nicht, so Zugänge, wo Sie sagen, Sie zeichnen immer nebenbei oder Sie skizzieren was, Sie fühlen bei der Kunst oder wenn Sie ein Bild betrachten, was anderes als Klassenkameradinnen, Klassenkameraden?
Naja, schon. Ich habe schon als ganz Kleiner immer gezeichnet, eine ganz kleine Minimundus-Welt, so kleine Figürchen. Und habe begonnen dann auch ganz früh so kleine Skulpturen zu machen. Keine Ahnung, woher das kam. Weil aus meiner Familie war niemand an Kunst interessiert. Auch nicht an Literatur, auch nicht an klassischer Musik. Das waren alles Ingenieure oder Beamte oder manche Ärzte, aber die waren alle kunstfremd. Und wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht, wo es hergekommen ist. Aber es hat mich schon sehr früh interessiert. Ich habe zum Beispiel früh mit Krippenfiguren, mit geschnitzten Krippenfiguren gespielt, haben mir meine Eltern dann erzählt. Mein Vater hatte schon Sorge, dass ich Priester werden möchte deswegen. Aber mich hat das Haptische interessiert und die Form dieser Figuren. Und ja, und irgendwann, so mit 14 oder was, hat sich der Wunsch durchgesetzt oder in meinem Kopf gebildet, ich möchte gerne Maler werden. Weil mich aber auch das Leben interessiert hat, das ich gesehen habe bei den anderen Malern. Also die hatten alle lange Haare und waren cool drauf und waren so halbe Rockstars und das hat mich angezogen. Weniger noch am Beginn vom Inhalt her, sondern da mehr durch das Äußere. Das hat sich dann dramatisch verändert, aber das waren sozusagen die Anfänge.
Und jetzt, wenn Sie sagen Rockstars, ich darf das vielleicht so sagen, Sie sind ja noch die Generation, wo es ja hieß, lern was Gescheites, also mach einen gescheiten Beruf. Gab es keinen Gegenwind?
Oh ja, mein Gott. Mein Vater, wie ich habe schon gesagt, Kriminalbeamter, der wollte ganz was anderes. Der wollte haben, dass ich Polizeijurist werde. Also vollkommen ausgeschlossen für mich. Aber was er gemacht hat auch, also da haben die Türen geknallt und da gab es Geschrei und Geweine und hin und her Getue. Meine Mutter war eher so eine stille Person, die hat mich eher unterstützt. Mein Vater war sehr dagegen. Sie war natürlich auch, beide waren besorgt, was wird aus dem Buben als Künstler, der wird nichts Gescheites draus. Man darf auch nicht vergessen, das war die Generation der Künstler, die ein bisschen so Bürgerschrecke waren. Das war die Wiener Aktionisten. Da war der Fuchs, der Nietzsche. Das waren jetzt nicht alles sozusagen Lieblinge der Schwiegermütter. Also das war schon eine andere Kategorie von Künstlern. Und das war natürlich das als Vorbild oder das als Bild zu haben, das möchte der Sohn auch werden. Das war natürlich alles andere, hat alles anderes Begeisterung hervorgerufen. Aber ich war stur und steter Tropfen höhlt den Stein, wie man weiß. Und habe da keine Ruhe gegeben. Und letztendlich habe ich mich dann aber so geeinigt mit meinem Vater. Zuerst muss ein Beruf her. Ich habe ja dann Lehrer studiert, sowohl für Hauptschulen als auch dann für Mittelschulen. Und dann hat er gedacht, ich vergiss eh drauf. Und dann habe ich aber nicht drauf vergessen und habe das dann gemacht, was ich wollte. Aber das zweite Studium hat man dann nicht mehr mein Vater bezahlt, sondern da habe ich dann selber gearbeitet.
Wie ging es dann weiter? Also was war das für ein zweites Studium? Ging es dann nach Wien an die Akademie oder was kam da?
Nein, noch nicht. Am Anfang war ich aber zuerst Kunstgeschichte und das Lehramt gemacht in Graz. Aber Kunstgeschichte nicht fertig, aber es hat mit Kunst zu tun. Und dann gab es ja damals eine neue Kunsthochschule, das war das Mozarteum in Salzburg, das war ganz neu. Und ich bin im zweiten Jahr dazugestoßen und ich habe durch die Kunst, durch das Lehramt in Graz, habe ich einen Professor kennengelernt, der hat dort auch unterrichtet, zumindest ein Lehrbeauftragter war er, und der hat davon erzählt, wie toll das war. Und ich habe mir gedacht, naja, ist vielleicht gescheiter, zu einer neuen Kunsthochschule sich dort zu bewerben, weil da ist alles neu und vielleicht cool und besser als bei einer alteingesessenen wie die Angewandten oder dem Schillerplatz. Und ich habe dann dort die Aufnahmeprüfung gemacht. Die haben mich aber nicht, wie ich wollte, in die Malereiklasse gesteckt, sondern in die Bildhauerei. Und dann habe ich aber nach einem halben Jahr wollte ich eigentlich weg und weiter. Ich habe gemerkt, das ist zwar schön dort und nette Kollegen und nette Lehrer, aber das war nicht das. Das war mir zu wenig aktiv, das war mir zu wenig, ich weiß nicht was. Also das war mir zu wenig. Und dann habe ich probiert, nach Wien zu kommen. Das hat aber noch ein Jahr gedauert. Also 1,5 Jahre danach konnte ich nach Wien zum Bad Sundbrock. An die Angewandte und dann parallel dazu am Schillerplatz.
Dann waren Sie quasi am Schillerplatz, sind Sie in Wien angekommen. Wie ging es Ihnen da die erste Zeit? Also das heißt, große Stadt, neue Kollegen, neue Künstlerinnen und Künstler. Was hat das mit Ihnen gemacht? Ging es dann auch in der Kunst in eine neue Richtung oder wie war das?
Naja, ich hatte ja eh noch keine Richtung. Also ich habe herumprobiert und herumgesucht und habe ja sozusagen durch das Interesse, dadurch, dass sie mich in Salzburg in die Malereiklasse gesteckt haben, so in die Bildhauerei, habe ich begonnen, mich für den Begriff des Bildhauerischen zu untersuchen. Was ist das? Parameter abzufragen, viele Untersuchungen zu machen, viele Tests zu machen, viele Arbeiten, die damit operieren. Und das ist mir dann geblieben, das ist hängen geblieben. Und in Wien kam ich ja dann zum Bad Sundbrock. Da gab es eine große Klasse, die sehr diskursiv freundlich war. Also da wurde viel diskutiert. Heinrich Dunst war da, Kuppelwieser, Roppenschaub in der Parallelklasse, Herbert Brandl in der Parallelklasse, Markus Brüderlein, der inzwischen schon verstorben ist, viele, viele, viele andere. Und das war eine wirklich interessante, intensive Klasse, wo viel geredet wird, gesprochen wurde. Und das war cool, ja.
Aber gab es vielleicht auf der Universität oder auch später so einen Moment, wo Sie sagen, ja, also der Künstlerweg, das ist genau das Richtige für mich, das ist mein Ausdrucksmedium? Oder gab es da noch Zweifel, wo Sie gesagt haben, naja, vielleicht lasse ich das doch besser?
Also vom Inhaltlichen her hat es mich wahnsinnig interessiert und das wollte ich machen. Vom Monetären, das ist eben eine andere Geschichte, weil ich habe gesehen, viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die mussten dann eben jobben. Also die waren entweder Lehrer oder sie haben bei der Post gearbeitet oder sie waren Barkeeper oder sie waren dort und da, haben Backe geschuft. Das wollte ich nicht. Ich habe mir gedacht, wenn ich Kunst machen möchte, dann möchte ich es schon voll und ganz machen und nicht die Kunst zum Hobby degradieren, indem ich sie am Abend mache, weil ich am Tag hackeln muss für eine Arbeit. Das wollte ich nicht. Das war mir von Anfang an klar. Da habe ich es auch angelegt gehabt und war schon knapp dran, nicht aufzuhören, aber sozusagen mir irgendetwas zu schauen, wie es weitergehen kann. Ich hatte ja zwischendurch während dem Bildhauerstudium in Salzburg bei einem Restaurator arbeiten dürfen. Der hat Stuck restauriert in den großen Kirchen, in der Cayetana-Kirche und in der anderen Kirche, weiß nicht mehr, wie die geheißen hat. Da haben wir Kalone-Stuck restauriert, da durfte ich mitarbeiten, bildhauerische Arbeit, großartig, wunderbar, habe ich viel gelernt. Und da hatte ich dann eine Firma gegründet und ich habe mit einem Freund dann Stuck restauriert und zum Teil auch neu ausgeführt. Da haben wir ganz okay verdient, aber das wollte ich nicht, ich wollte Kunst machen. Und dann gab es für mich die Entscheidung, und Lehrer wollte ich schon gar nicht werden, und dann gab es für mich also die Entscheidung, entweder funktioniert es jetzt oder es funktioniert eben nicht. Und da kam ein großer Auftrag daher. Ich habe damals in der Steiermark über den Wilfried Skreiner noch einen Wettbewerb gewonnen und da war für mich alles klar. Jetzt springst du ab von allem anderen, jetzt machst du nur mehr das. Und dann ging es halt immer, am Anfang ging es schwierig, aber doch, ich habe immer überlebt. Ich konnte dann doch immer die Miete zahlen und konnte dann doch sozusagen immer meine Brötchen kaufen. Und es ging gut. Es ging gut und es ging immer besser dann.
Jetzt kennt man in Salzburg nicht die Restaurationsarbeiten von Ihnen von Canova Stuck, sondern eher die Essiggurkel, die gegenüber des Festspielhauses quasi das Publikum begrüßen und die auch recht für Aufregung gesorgt haben damals beim Errichten, wie ich mich erinnern kann.
Ja, aber vollkommen okay. Ich habe auch damit gespielt. Die haben ja zum Beispiel die Größen des durchschnittlichen Festspielbesuchers. Also Menschengröße. Und sie sollten schon sozusagen eine Verbindung da herstellen. Aber inzwischen werden ja die sehr geliebt, die werden umarmt. Und wenn man, ich war vor kurzem wieder mal dort, die haben eine Patina vollkommen abgegriffen, abgeschnuddelt, wie Liebesobjekte fast. Also eine tolle Patina. Und die machen auch viel damit. Die Leute im Winter stricken sie in den Hauberln und fotografieren sich damit. Und es gibt viele Postings auf Instagram. Also das ist eine interaktive Skulptur geworden irgendwie, weil sie eben so umarmt wird und sich Leute damit ständig fotografieren. Es war natürlich kritisch gemeint. Ich mache mich ja mit der Gurke auch über eine bestimmte Männlichkeit lustig. Eine toxische Männlichkeit, die ja, ich weiß nicht wie viele Hunderttausende von Jahren die Menschheit bestimmt hat. Jetzt ändert sich alles ein bisschen und da mache ich mich schon lustig drüber.
Ich wollte eigentlich gerade fragen, eben warum Essiggurke aber und keine Banane oder so etwas, aber im Grunde haben wir da gerade schon drüber gesprochen, ja.
Und auch Essiggurke, es hat auch ein bisschen was mit meiner Geschichte zu tun. Mein Großvater, ich habe ja die ersten 5 Jahre bei meinem Großvater hauptsächlich und der ist mit mir immer spazieren gegangen, 6 Jahre, ersten 6 Jahre. Und als Belohnung habe ich immer dann, das war damals so üblich, Sie dürfen nicht vergessen, das waren die späten 50er Jahre, da habe ich immer eine Wurstsemmel bekommen, ein paar Würstel oder Essiggurke dazu, also das waren so die Standards. Immer Kunst hat ja immer auch mit der eigenen Erfahrung und mit der Beziehung der eigenen Geschichte und der eigenen Erfahrung im Verhältnis zur Gesellschaft zu tun. Und daher lasse ich das auch immer einfließen.
Wenn Sie jetzt ein neues Projekt angehen oder auch ein neues Kunstwerk angehen, gibt es da so einen bestimmten Prozess, mit dem Sie quasi starten? Oder ist das ganz intuitiv, beziehungsweise auch, wie Sie sagen, aus der Erfahrung heraus, entwickelt sich das dann langsam mit der Zeit?
Nein, ich mache es ja jetzt schon sehr lange. Also die Methode kenne ich ja mittlerweile. Also ich habe ein System und die neuen Ideen müssen sich sozusagen in diesem System einordnen. Also was anderes kommt eh nicht vor. Es geht immer um den Begriff des Skulpturalen und mit dem versuche ich, unsere Gesellschaft, unsere Zeit abzufragen. Das ist sozusagen wie für mich sozusagen eine Prüfmethode und damit gehe ich verschiedenste Themen aus unserer Zeit durch. Aber nie die großen Themen wie, woher kommen wir und wohin gehen wir, sondern eher, was macht mich aus, was ziehe ich morgen an, was esse ich morgen oder wie möchte ich mich darstellen. Also all das, was sozusagen an der Oberfläche bleibt, aber was dann letztendlich nicht Oberfläche ist. Also das Thema der Bildhauerei ist ja, wenn man sich die klassischen Skulpturen hernimmt, der Römer, der Griechen, was auch immer, das sind oft Bronzegüsse, die mächtige Figuren, mächtige Menschendarstellungen sind oder Reiterstandbilder, Pferde, also das sind irgendwelche Göttingen oder Heroen oder Krieger und so weiter. Massive Körper, die sind alle aber durch eine sehr dünne Schicht, Bronzeschicht oder Bronzehaut definiert. Also eigentlich definiert die Haut die Masse und das Volumen der Form. Und das habe ich aufgenommen, hat mich interessiert und so kam ich auch zu Kleidungsstück als zweite Haut. Und so kam ich zu den Kleidungsstück insgesamt und mit Kleidungsstücken kann man ja sehr schnell kurzlebige Skulpturen entwickeln und erstellen, die sehr schnell wechselbar sind, also sehr experimentell arbeiten. Und das habe ich eben aufgenommen und so gibt das eine das andere. Und sozusagen durch Kleidung definieren wir uns neu. Kleidung spricht so viele Themen an. Also nicht nur Kleider machen Leute, sondern da kommt so viel dazu hinein und das sozusagen macht es interessant für mich. Das entwickelt sich quasi unvorhersehbar weiter. Oder das ein anderes Thema war, dass wir, wenn wir essen, die ersten Erfahrungen mit Bildhauerei machen. Also wir nehmen Volumen zu oder wir nehmen Volumen ab. Und Volumensveränderung ist immer eine Inhaltsveränderung. Das ist sozusagen das Thema, das auch wichtig ist in der Bildhauerei. Und so habe ich dann begonnen, nicht Menschen mit Volumen aufzuladen, sondern Gegenstände, uns wichtige Gegenstände, also Gegenstände, mit denen wir uns identifizieren, wie das Haus oder wie das Auto, Fortbewegungsmittel. Was passiert, wenn ich diese beiden Systeme, das biologische System des Zunehmens und das technische System des Autos, das tektonische System des Hauses, wenn ich die miteinander verbinde und sie da, die Häuser und die Autos bekamen plötzlich überwiegend biologische Komponenten, also die haben Gesichter bekommen, man hat das Gefühl, die sind humanoid in gewisser Weise und da haben sich dann plötzlich alle Dinge miteinander vermischt und sind wahnsinnig interessant geworden und das zieht sich ja dann durch meine Arbeit durch. Und sozusagen durch diese Untersuchungen am Thema Skulptur komme ich immer wieder auf andere unvorhergesehene Themen.
Fat House und Fat Car nennen sich auch die Titel unter anderem. Mir scheint, es ist aber auch ein wichtiger Zugang von Ihnen, so einen absurden Blick ein bisschen auf diese Dinge zu lenken, bewusst oder unbewusst. Und auch ein bisschen der Humor spielt doch immer mit, weil das Essiggurkel, ein dickes Haus, ein dickes Auto verleiht im ersten Blick einmal zum Schmunzeln und führt uns aber dann tiefer. Aber was würden Sie sagen, was kann das Absurde oder was kann der Humor, was vielleicht die griechische klassische Skulptur nicht könnte?
Also mir ist immer aufgefallen in den 60er, 70er Jahren, wie ich mich begonnen habe, für Kunst intensiv zu interessieren, dass sehr viel mit Pathos gearbeitet wird. Also das Künstler, ich will jetzt keinen Namen nennen, große, mächtige, schwere Arbeiten machen, voll mit Pathos. Aber Pathos, wie wir wissen, macht die Leute klein, drückt die Besucher hinunter. Und ich glaube, dass unsere Zeit und unsere Gesellschaft sich eine andere Kunst wünscht, nämlich die, die Menschen zum Levitieren bringt, also zum Schweben bringt, wo wir uns erheben können und nicht hinuntergedrückt werden. Ich glaube, das ist, kommt aus einer anderen Generation noch. Und jetzt zum Humor interessiert mich nicht Humor, es hat viel mehr mit der psychologischen Bedingtheit der Betrachterinnen und der Betrachter zu tun. Bei meiner Eröffnung in der Albertina gab es ein paar Journalisten, die gesagt haben, ihre Arbeiten sind zu lustig. Dann gab es ein paar Journalisten, die mich beim persönlichen Gespräch, beim persönlichen Interview mir dann mitgeteilt haben, die Ausstellung ist so schrecklich, weil sie so depressiv und traurig macht. Andere haben gesagt, die Arbeit, da beginnt man sehr zu zweifeln mit unserem Leben, wo es hingeht. Und andere haben gesagt, die ist sehr optimistisch. Und ich glaube, das verweist uns sehr strikt darauf hin, wie wir konditioniert sind und wie unsere psychologische Erfahrung sind, so auch die Arbeiten reflektieren.
Aber ist das nicht super für einen Künstler, wenn unter Anführungszeichen das Werk so eine große Benutzeroberfläche hat?
Wunderbar, klar. Unsere Welt, unsere Umgebung, die Themen unserer Zeit sind normal für uns. Und das Normale übersieht man oft. Und daher müsste man oder sollte man das Normale quasi aus dem Kontext der Normalität kippen lassen. Und das glückt mir oder gelingt mir durch die Perspektive des Absurden oder des Paradoxen. Und plötzlich sieht man Dinge anders. Wir sind ganz nahe an der Realität und am Alltag noch angesiedelt. Das ist trotzdem ein bisschen verschoben und anders. Und darum, glaube ich, sieht man Dinge mehr oder anders, unterschiedlich.
Ich habe auf der Website gesehen, allein seit dem Jahr 2000 haben Sie knapp 200 Solo-Ausstellungen gezeigt, weltweit. Nach so vielen Projekten, gibt es da noch Dinge, beziehungsweise eben Ausstellungen, Projekte, die Sie überraschen? Kommen da noch Dinge, die Sie noch nicht erlebt haben?
Immer wieder. Die Museumsausstellungen überraschen mich mehr als die Galerieausstellungen. Weil die Galerieausstellungen, da muss ich immer Neues liefern. Weil die Galeristen wollen verkaufen, mit Recht. Wir wollen auch alle, ich möchte auch davon leben können. Und dazu brauche ich auch die Galerien. Und die perpetuieren meine Arbeit, ja, die verbinden mich mit den Museen. Und bei den Museen als Ausstellung erlebe ich oft große Überraschungen. Erstens einmal, was das Feedback betrifft und wie die Arbeit angenommen wird in den unterschiedlichsten Ländern. So war es am Anfang zum Beispiel für mich in Deutschland und Österreich schwierig. In Frankreich ging es sehr früh los. Und die One-Minute-Sculptures, also die performativen Skulpturen, wollte in Österreich, in Deutschland niemand machen und in der Schweiz, aber sehr wohl in Amerika sehr viele und in Asien auch. Das ist eine andere visuelle Kultur und ein anderer Umgang mit Medien und mit Selbstdarstellung. Und das, also kann man eindeutig große Unterschiede erkennen. Das ist super interessant. Und dann, was die Museumsausstellung betrifft, ich habe einen sehr großen Stock an Arbeiten zu haben, also Ausstellungs-Editions oder Ausstellungs-Copies, weil ich sehr schnell reagieren kann. Wir kriegen ja viele Anfragen von der ganzen Welt. Und ich wollte nicht einer der Künstler werden, die sozusagen immer wieder auf Sammler und Sammlungen zurückgreifen müssen, weil das alles super verkompliziert. Mittlerweile wollen ja Sammler zum Teil jemanden mitschicken mit den Transporten und so weiter. Das ist also absolut abartig geworden. Und so können wir sehr, sehr schnell reagieren. Und dann gibt's immer den jeweils regionalen Kontext mit der Kunst, der jeweiligen regionalen Kunst, die mittlerweile fast schon überall internationalisiert ist. Aber trotzdem gibt's noch große Unterschiede. Und dann erlebe ich immer wieder interessante Interaktionen und Interferenzen und positives Zusammentreffen mit der Künstlerszene oder der Szene auch der Literaten denn in den jeweiligen Ländern. Das ist super spannend und super interessant. Aber auch sozusagen die Konstellation, die Zusammensetzung der Ausstellungen, die ja auch immer abhängen von was ist verfügbar, auch weil viel bei anderen Ausstellungen ist jedes Mal anders. Ich hatte zum Beispiel heuer eine große Ausstellung auch in Shanghai. In der Fuson Foundation hat man das ganz anders vorgestellt. Die westliche Presse schreibt immer sehr speziell über China und ich muss sagen, ich war äußerst positiv überrascht. Das waren junge Leute, die äußerst informiert waren und interessiert waren an westlicher Kunst, wahnsinnig viel wussten, super positiv alles aufgefasst haben und mein großer Erfolg, das war toll. Oder vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr, wann das war, während Covid hatte ich eine große Ausstellung in Taiwan. Ich durfte nicht einmal hinfliegen. Die haben dort eine Ausstellung gemacht mit viel Arbeiten. Wir haben alles dort produzieren lassen, die Fotos. Die waren Minis, haben sie dort gebaut. Also es war echt ein Aufwand. Und die hatten 160.000 Besucher während Covid. Also toll, großartig.
Jetzt sind Sie 70 Jahre auch geworden, das darf man erwähnen, das ist kein Geheimnis, haben jetzt gerade in der Albertina eine große Retrospektive. Wenn Sie so zurückblicken, was würden Sie aber sagen seit Ihrem Beginn in Graz? Was hat die Kunst vielleicht mit Ihnen gemacht, nicht nur Sie mit ihr?
Sie hat mir ermöglicht, dass ich wirklich viel herumreisen durfte und auf das Österreich aus dem Ausland immer blicken konnte und dadurch auch erfahren habe und gesehen habe, wie sich das Land verändert hat, zum Positiven, noch nicht ganz positiv, nicht immer positiv, und wie wir uns insgesamt sozusagen entwickelt haben und weiterentwickeln. Denn ich meine, 50er Jahre, das war eine Nachkriegsgesellschaft, die sehr restriktiv war. Wir wurden noch immer geschlagen in der Schule, zum Beispiel von den Lehrern. Und gegenseitig haben wir uns alle Body geschämt. Das glaubt man gar nicht mehr, dass das überhaupt möglich war. Also der Dicke war nur der Gefühle, und der hat sich selber, wenn er angerufen hat bei uns, hat er gesagt, Christi, du bist der Gefühle. Also es war abartig. Also nicht nur die Dicken, die Dünnen, die Großen, die Kleinen, die schlecht gesehen haben, die andere Haarfarbe haben. Es war alles, es war richtig brutal. Und das hat sich verändert. Also das hat sich sehr zum Positiven verändert, dadurch, dass sich unsere Welt und unser Land auch internationalisiert hat, auch durch die EU und so weiter.
Der österreichische Kunstsuperstar Erwin Wurm war unser heutiger Gesprächspartner.
Aus Anlass seines 70. Geburtstags zeigt die Albertina Modern aktuell eine umfassende Retrospektive seines vielseitigen Werkes. Diese ist noch bis zum 9. März 2025 zu sehen.
Einige Bilder davon findet ihr bereits auf unserer Homepage unter dem Link zum Podcast. Lasst uns auch ein Like da oder schreibt uns in die Kommentare, wie ihr die Ausstellung fandet. Wir freuen uns, von euch zu lesen.
Bis zum nächsten Mal, euer Andreas Maurer und Sascha Worrich.